Diese Folge wurde vom Arbeitgeber des Interviewpartners gesponsert. Heise Meets, der Entscheider-Talk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heise Meets. Guten Morgen aus Europa nach Amerika, hätte ich gedacht. Gerald Beuchel, Chief Information Security Officer von Acronis. Jetzt kriege ich es richtig raus. Chief Information Security Officer. Aber du bist in Deutschland. Guten Morgen nach Deutschland.
Dankeschön. Dankeschön. Ja, mal wieder unterwegs und naja, da kommt man auch mal hin und wieder in die alte Heimat zurück, ne?
Gerald, was hat dich hergetrieben in die alte Heimat?
Es ist buchstäblich auf dem Weg nach Hause. Ich war jetzt bis vor kurzem in Japan gewesen und bin hier einfach 2 Tage da geblieben. Einfach mal zu gucken, Wetter ist jetzt so schön, da muss man einfach mal ein bisschen rumschauen.
Ja, und wir haben auch einen schönen Anlass. Wir reden bei Heise Meets. Das letzte Mal haben wir im Februar miteinander gesprochen. Ich empfehle die Folge gern nochmal zum Nachhören hier bei Heise Meets. Du hast uns hinter die Kulissen ins Labor mitgenommen. Arbeitsablauf von Bedrohungsforschern haben wir besprochen und erläutert bekommen. Und wie gesagt, Prädikat absolut hörenswert. Diesen Podcast muss man gehört haben. Jetzt wollen wir über künstliche Intelligenz sprechen. KI-gesteuerte Bedrohung und Abwehrmaßnahmen. Gerald, ein ganz neues Feld, oder?
Ja, neu und doch auch dann wieder gar nicht so wahnsinnig neu. Ich meine, letztendlich sind wir mit diversen KI-Systemen, Machine Learning-Systemen und so weiter ja nun schon seit einer ganzen Zeit am Machen. Wir haben also sowohl in der Softwareerstellung als auch in der Entwicklung, aber auch in der Sicherheit immer wieder mal in den letzten 10, 15 Jahren neue Features dazugekriegt, die halt auf bestimmten Arten von künstlicher Intelligenz oder von Machine Learning basieren. Das heißt also, letztendlich ist das ein Thema, was eine ganze Zeit schon aktuell ist. Aber auf der anderen Seite natürlich jetzt umso aktueller wird, da Dinge wie generative KI oder halt auch diverse andere Expertensysteme heutzutage ganz neue Möglichkeiten aufmachen, sowohl für den Angreifer als auch für den Verteidiger. Insbesondere dadurch, dass Dinge, die früher sehr viel, ich sag mal, Handarbeit benötigt haben, heutzutage dann ganz einfach über KI automatisiert werden können und dementsprechend dann in ganz anderen Größenordnungen ablaufen können.
Sag mal so ein Beispiel, was früher Handarbeit war, was heute automatisiert ist.
Also das klassische Beispiel ist ja dann Phishing-E-Mail oder die Spear-Phishing-E-Mail, also die gezielte Phishing-Geschichten. Wenn man früher hingehen wollte und eine qualitativ hochwertige Phishing-E-Mail erstellen wollte, die also wirklich ganz stark personalisiert ist, dann hat das erfordert, dass man sich die Person anguckt, die verschiedenen sozialen Netzwerkpräsenzen halt durchguckt, eventuell nochmal schaut, ob man Kontakte erkennen kann, die diese Person hat, die man da betreffen will. Und dann darauf basierend eine entsprechende halt Phishing-E-Mail dann selber zu schreiben. Das geht heute ganz einfach. Ich kann mit diversen Tools die sozialen Netzwerke von Hunderten, Tausenden, Zehntausenden von Leuten ganz schnell durchleuchten. Ich kann über generative KI wie Large Language Models ganz schnell diverse E-Mails erstellen lassen, die dann halt auch hochpersonalisiert sind. Und dann dementsprechend über die automatisierten Command-and-Control-Systeme dann halt rausschicken. Das heißt also, das, wo ich früher Tage und manchmal sogar Wochen gebraucht habe, um das für eine oder Person oder eine kleine Menge an Personen zu machen, kann ich jetzt innerhalb von wenigen Minuten oder sagen wir mal Stunden für buchstäblich Zehntausende von Leute machen. Und es wird deutlich schwieriger, dann diese Phishing-Sachen dann rauszufinden.
Wenn du sagst, ich kann das heute viel einfacher machen, du hast jetzt nicht die Seite gewechselt und bist auf die Seite der Angreifer. Du bist schon noch bei dem Verteidiger.
Ja, oder? keine Sorge. Also das ist kein Thema. Nee, natürlich. Also ich sag, Mann kann es machen oder Frau kann es machen.
Aber das bringt mich zu der Frage, also wie verändert sich deine Arbeit? Nicht jetzt vielleicht in den letzten 2, 3 Wochen, aber auf eine Zeit von Monaten.
Es ist doch dein Job. Ja, es wandelt sich halt einiges. Ich meine, wenn so ähnlich wie wir in dem Übergang von Cloud-Systemen oder von klassischen IT-Systemen, die wir im Rechenzentrum haben laufen lassen, zu Cloud-Systemen einiges umdenken mussten in Bezug auf, wie wir uns schützen, inwiefern traditionelle Dinge wie Firewalls oder so noch effektive Methoden sind, um uns vor Angriffen zu schützen, sind sie natürlich noch, keine Frage, aber mit einer anderen Bedeutung. Genauso müssen wir uns jetzt heute darauf einstellen, dass es eine ganz andere Form von Technologie gibt, die halt in der Lage ist, uns mit Problemen zu konfrontieren, die wir so vorher nicht gehabt haben. Das heißt, man muss ganz klar umdenken. Und wenn man früher halt dann eben mit hingegangen ist, wir setzen einen einfachen E-Mail-Filter ein, der uns dann hilft, den berühmt-berüchtigten Prinzen von Nigeria vom Leib zu halten. Das ist heutzutage einfach nicht mehr aktuell. Man muss also ganz klar jetzt hingehen und überlegen, wie kann ich auf meiner Seite diese neuen Technologien effektiv einsetzen, um Anomalien in meinem Systembetrieb, um potenziell KI-generierte E-Mails rauszufischen. Und das Ganze ist halt ein Wettlauf mit den Angreifern, der darauf hinausläuft, dass man halt einfach die gleichen Technologien oder bessere Technologien einsetzen muss. Und damit wandelt sich natürlich auch das Profil ein bisschen. Wenn ich früher jemanden oder viele Leute dazu gebraucht habe, Netzwerksicherheit zu betreiben, um den Perimeter sicher zu halten, brauche ich jetzt auch Leute, genauso auch Leute, die sich auf KI auskennen, die sich mit dem Absichern von bestimmten Applikationen auskennen, etc. etc. Das heißt also, die Anforderungsprofile ändern sich etwas, aber sie wachsen auch durchaus.
Ich brauche diese Leute, hast du gesagt. Wie setzen Cyberkriminelle KI jetzt ganz konkret ein? Du hast gesagt, ich kann natürlich über Social Engineering viel, viel mehr machen. Der Prinz von Nigeria ist durch eine ganze Prinzengarde ersetzt. Welche Angriffsvektoren gibt es noch? Wie funktioniert das?
Ja, also wir haben ganz klar jetzt ja auch bei Acronis gesehen, dass Social Engineering der steigende Angriffspfad ist. Ich meine, wir haben auf der Technologieebene eine ganze Reihe Sachen eingeführt, die es uns halt ermöglichen, E-Mails abzufangen oder diverse andere Sachen halt dann dementsprechend zu verhindern. Aber Social Engineering, das heißt also das wirklich das Ausnutzen des Vertrauens, was Menschen normalerweise sich gegenseitig entgegenbringen, ist einer der ganz entscheidenden Methoden, mit der man auch heute noch relativ leicht reinkommt. Es gibt natürlich auch andere Geschichten. Systeme werden immer komplexer und immer komplizierter und es wird durch die entsprechenden skalierenden Agenten halt möglich, immer mehr Systeme in kürzester Zeit zu scannen, die Systeme, die im Internet stehen und dementsprechend dann da auch Schwachstellen zu finden. So ist es zum Beispiel jetzt vor kurzem so gewesen, dass wir intern ein System hatten, was wir online gestellt haben und innerhalb von 20 Stunden hatten wir Reports über dieses System. Das war so also ein ganz interessantes Experiment. Es dauert wirklich nur Stunden, bis sich Leute mit Systemen, die Schwachstellen haben, sofort auseinandersetzen und dann dementsprechend darauf arbeiten. Teilweise geht es sogar noch
Der
schneller.
klassische Honeypot, oder?
Richtig, genau. Und da sind wir dann halt wirklich dann auch dabei zu sagen, dass man sich diese Fehler bei tatsächlichen Produktionssystemen so in der Form nicht mehr erlauben kann. Das heißt also, man muss wirklich hingehen und Konfigurationsmanagement betreiben in Bezug nicht nur auf einzelne Systeme, sondern auch auf die Gesamtumgebung, in der man dann arbeitet. Das ändert dann schon einiges dann in der Geschichte.
Wer sind denn diese Angreifer aus eurer Sicht? Was habt ihr darüber herausgefunden bei Acronis? Sind es nur noch diejenigen, die Geld verdienen wollen, oder wer steckt da dahinter? Wer nutzt diese KI?
Geld ist natürlich ganz klar eine der Hauptmotivatoren. Es ist halt so, und ich glaube, wir hatten da letztes Mal auch so ein bisschen drüber gesprochen, dass der ganze digitale Untergrund ja nun wirklich extrem arbeitsteilig ist. Das heißt also, es gibt Gruppen, die gezielt Passwörter stehlen. Es gibt Gruppen, die ganz gezielt den Zugriff auf Fremdsysteme halt knacken und dann zu verkaufen und zur Verfügung stellen. Es gibt Gruppen, die Botnets aufbauen und dann vermieten. Es gibt Gruppen, die gezielt Kreditkarten oder andere finanziellen Informationen stehlen und dann weiterverkaufen. Und dann gibt es halt dann die, die solche Informationen, seien es jetzt finanzielle Daten oder persönliche Daten, in irgendeiner Form monetarisieren. Das heißt also dann letztendlich zu Geld machen. Und das ist eine sehr aktive Industrie, eine sehr, sehr große Industrie, die also manch andere Industriezweige bei uns in den absoluten Schatten stellt. Ich habe jetzt die konkreten Zahlen nicht da, aber also wir reden da über viele hunderte Milliarden, die da im Jahr auf diese Art und Weise umgesetzt werden. Und dementsprechend sind auch viele Angreifer in diesem Bereich dann unterwegs. Teilweise Amateure, die sich dann halt einen Namen machen wollen, die in dieses Feld einsteigen wollen und dann ihre eigenen Unternehmen oder Gruppen halt bilden können, um dementsprechend dann an dieser Untergrundwirtschaft dann halt teilzunehmen. Aber es sind natürlich dann auch die berühmt-berüchtigten Script-Kiddies unterwegs, die einfach mal ein bisschen Spaß haben und im Zweifelsfall erstmal Metasploit ausprobieren wollen oder ähnliche Systeme und gucken, wie weit sie da kommen. Oder wir haben dann immer traditionell auch noch die Akteure, die auf staatlicher Ebene dann agieren. Das ist aber normalerweise jetzt nicht unbedingt das, was der durchschnittliche Endanwender oder auch die durchschnittliche Firma halt hat. Wenn man im Bereich von Verteidigungs- oder nationaler Sicherheit arbeitet, dann ist das natürlich ganz klar ein riesengroßes Thema. Wenn man, Brötchen verkauft, dann ist das nicht unbedingt das Zielfeld. Es sei denn, es geht darum, kritische Infrastruktur anzugreifen und das kann dann dementsprechend auch von solchen staatlichen Akteuren gemacht werden. Letzte Gruppe.
Wenn du mit deinem Brötchen die Bundeswehr versorgst, bist du wahrscheinlich auch interessant.
Dann kann das schon durchaus interessant werden, das ist richtig. Wie gesagt, da wo die kritische Infrastruktur dann halt reinkommt, da kann es dann ganz, ganz schnell spannend werden. Die letzte Gruppe, und die ist manchmal für mich so die problematischste, sind die ideologisch getriebenen Hacktivists oder wie man sie halt auch immer nennen möchte, die es also nicht notwendigerweise auf finanziellen Schaden oder finanzielle Bereicherung abgesehen haben, sondern denen es wirklich dann hauptsächlich darum geht, den Opfern zu schaden aus ideologischen, religiösen oder sonstigen Gründen. Und das ist natürlich dann auch normalerweise eine relativ große Motivation. Diese Leute sind auch häufig durchaus technisch versiert genug, um da echte Schaden anzurichten.
Jetzt haben wir die alle beschrieben. Mhm. Und du hast uns ja glaubhaft versichert, du gehörst nicht dazu, sondern bist weiter bei
Econos. In jedem Fall.
Lass uns an deinem Wissen teilhaben. Wie schütze ich mich? Beispielsweise, ich habe ein Unternehmen irgendwo, ein mittelständisches Unternehmen in Deutschland. Einer unserer Zuhörer ist vielleicht der Admin dieses Unternehmens. Was muss ich als Admin machen? Wie kann ich von deinem Wissen profitieren, um mein Unternehmen zu schützen?
Also grundsätzlich geht es eigentlich erstmal um die Basics, ne, die man einhalten muss. Vernünftige Zugangsmanagement, also Account Management, Passwörter, Multifaktor Authentifizierung und so weiter und so weiter. Wir haben ja morgen den internationalen Passworttag. Das heißt, das ist also immer noch ein Thema, was wir haben, auch wenn wir jetzt eine ganze Reihe Systeme umgestellt haben. Aber das ist nach wie vor schlampige Passwörter, schlampige Verwaltung davon ist einer der Hauptquellen, wie man halt reinkommt, insbesondere dann auch dann, wenn die Angestellten immer wieder bereit sind, die Passwörter dann mit den Administratoren, den sogenannten, zu teilen. Patching ist nach wie vor ein ganz heißes Thema. Wir sehen auch nach wie vor noch, dass Systeme, die Schwachstellen haben, im Internet unterwegs sind und dementsprechend ausgenutzt werden können. Also diese ganzen Basics, die sind erstmal relativ wichtig. Darüber hinaus hatten wir ja gerade gesagt, dass gerade Social Engineering auch über KI gesteuert eines der ganz großen Einfallstore ist. Und da geht es halt darum, wirklich dann die eigenen Mitarbeiter, die eigene Familie oder seine Benutzer im weitesten Sinne so weit zu schulen, dass die halt in der Lage sind, mögliche Angriffe oder Social Engineering Attacks dann halt dementsprechend von richtigen E-Mails und so weiter zu unterscheiden zu können. Und das ist, da ist also die das Security Awareness Training, das allgemeine Training immer wieder ganz, ganz kritisch. Und dann muss man natürlich halt, wie gesagt, auch dann gucken, wie man seine eigenen Systeme grundsätzlich mal konfiguriert, weil wenn alle Tore offen sind, dann ist es natürlich auch relativ einfach, da reinzukommen. Das sind so die elementaren Dinge, die immer noch heutzutage...
Da reden wir auch schon seit Jahren drüber.
Seit Jahrzehnten, eigentlich. Buchstäblich seit Jahrzehnten. Und es ist schwierig, weil wir halt wirklich Umgebungen haben, die hochkomplex sind, die schneller wachsen, als wir uns das können. Aber ich denke, da liegt auch eine Chance in der KI insofern, als dass man jetzt immer mehr in der Lage ist, auch in den Systemen, die man halt selber hat, zur Verteidigung einsetzt, solche Komplexitäten besser zu erkennen und dementsprechend zu verwalten. Also wir haben zum Beispiel jetzt bei Acronis eine ganze Reihe Sachen gemacht in Bezug auf Remote Management, das heißt also Systemwartung aus der Entfernung heraus. Da haben wir gehen wir jetzt hin und haben Scripting Engines, die auf den Agenten halt mitläufen, mit denen man halt über automatisierte Systeme verschiedene Einstellungen dann auf den verbessern kann. Zum Beispiel im Bereich Configuration Management. Das heißt also, wenn ein System erkannt wird von einem Scanner, dass es gewisse Schwachstellen in der Konfiguration hat, dann kann über eine Automatisierungsplattform an den Agent rangetreten werden und der Agent kann dann selbstständig halt diesen Konfigurationsfehler korrigieren. Und solche Arten des Einsatzes von KI, aber auch von Automatisierungssystemen nutzen uns dann wieder, um schneller auf potenzielle Gefahren einzugehen.
Ihr habt gerade vor ein paar Tagen, das ist noch gar nicht lange her, den Acronis Threat Research Unit Security Day in Europa organisiert, in der Dachregion. Mhm. Mit welchen Schwerpunkten? Ist das so ein Thema, was ihr in die Öffentlichkeit bringen wollt, beziehungsweise was auch nachgefragt wird?
Ja, die True Security Days, die richten sich vor allem an unsere Partner. Das sind Managed Service Providers oder Managed Security Service Providers, also Unternehmen, die im Auftrag von anderen Unternehmen die IT für die halt managen. Das ist unsere Kernkompetenz, würde ich mal sagen. Wir sind also wirklich in der Lage, diesen Partnern Systeme zur Verfügung zu stellen, die über große Mengen an deren Kunden halt skalieren können. Und das ist schon recht wichtig, weil das, was für mich als Heimanwender möglicherweise gut funktioniert, das funktioniert nicht notwendigerweise in einer Unternehmensumgebung und schon gar nicht dann in einer Umgebung für jemanden, der die IT von 20, 30, 100, 1000 unter anderen Unternehmen halt managt. Also da ist unser Schwerpunkt von unserer Seite aus ganz klar, diese Kernakteure, diese wirklich wichtigen Akteure für die Wirtschaft zu stärken und ihnen die entsprechenden Tools in die Hand zu geben, dass sie halt sowohl über KI als auch über auch Automatisierung in der Lage sind, ihre jeweiligen Kunden dann dementsprechend abzusichern. Schwerpunkte, die wir da jetzt auf dem Tag in München gehabt haben, waren natürlich unsere Sicherheitslösung für Endprodukte. Wir haben über unsere Backup-Lösungen gesprochen, die auch immer wieder ganz spannend sind, insbesondere wenn man sie dann halt mit einer der Möglichkeit der schnellen Disaster Recovery versieht. Das heißt also, wir können ein System, was ein Backup erfahren hat auf unserer Seite, ganz schnell so hinbringen, dass es dann in Azure zum Beispiel dann wieder ans Laufen kommt, selbst wenn der eigentliche Server verschossen ist. Das also, da gibt es diverse Möglichkeiten, was man da ganz schnell wieder Capabilities herstellen kann. Wir haben aber auch ganz klar über Configuration Management, insbesondere auch für Microsoft geredet. Die meisten mittelständischen Kunden oder auch größere Kunden setzen Microsoft M365 ein, also als Kernlösung für das IT-Geschäft. Und da haben wir eine ganze Reihe Geschichten vorgestellt im Bereich der Sicherheit, im Bereich des Backups, im Bereich E-Mail-Archivierung oder auch Konfigurationsmanagement. Ich kann da immer wieder nur drauf zurückkommen, was also die Sicherheit für diese Installation dramatisch erhöht.
Nimm uns mal mit auf die Reise. Was habt ihr da konkret vorgestellt? Wie funktioniert beispielsweise so eine Backup-Lösung?
Ja, man muss erstmal unterscheiden zwischen Backup und Archivierung, gell? Ich meine, das Backup ist dazu da, um irgendwann wiederhergestellt zu werden. Das heißt also, wenn ich ein System verliere, wenn ich einen Account verliere, dann mache ich ein Backup. Und wie gesagt, das ist dann halt auch im Bereich der Disaster Recovery wichtig. Was ganz spannend ist, ist, dass Microsoft eine ganze Reihe Lösungen anbietet, aber dass die meisten nicht notwendigerweise das vollständige Produkt halt haben und dementsprechend auf andere Sicherheitslösungen angewiesen sind. Was wir halt dann da machen, ist wirklich ein E-Mail-Backup, ein Server-Backup, ein Application-Backup von den verschiedenen Dingen, wie zum Beispiel SharePoint, Teams oder auch Exchange, Active Directory jetzt dann auch, sodass man halt also seine komplette Umgebung relativ leicht wiederherstellen kann, wenn es einem Angreifer gelungen sein sollte, das durcheinander zu schießen. Und das ist ohne diese entsprechenden Backup-Lösungen relativ schwierig, weil man da häufig genug dann wirklich von vorne anfangen muss. Auf der anderen Seite ist die E-Mail-Archivierung natürlich wichtig, aus regulatorischen Gründen. Man muss E-Mails eine bestimmte Zeit lang aufheben. 3 Jahre, 7 Jahre, 10 Jahre, je nachdem, wo man sich gerade befindet und was das für Daten sind und dementsprechend auch wieder produzieren können, wenn es zum Beispiel zu Gerichtsverfahren oder sonstigen Untersuchungen durch Behörden kommt und da die Möglichkeit dann haben, da drin zu suchen, das ist halt nicht immer ganz so einfach, wenn man nicht die entsprechenden Archivierungslösungen halt hat und das nochmal halt vorgestellt. Wir haben jetzt unsere Konfigurationslösung für M365 vorgestellt. Das heißt also, wir wissen alle, wir können einen M365 so konfigurieren, dass es relativ unsicher ist. MFA ausgeschaltet, kurze Passwörter, wir kennen das Spiel. Jeder kann rein oder man kann es dementsprechend sicher konfigurieren und da diese ganzen Einstellungen wirklich dann händisch immer durchzugehen und zu gucken, ob da nicht mal was schiefgegangen ist, ist schwierig. Was wir da halt haben, ist
in der Tat.
Da ist mal dran. Und wie gesagt, ich meine, ich sage ja davon, wir sprechen hier auch viel mit unseren Partnern im MSP und MSSP-Bereich. Wenn die dann 100, 200, 300 Kunden haben mit den entsprechenden Anzahl von M365 Installationen, dann ist man da schon mal beschäftigt. Das zu automatisieren hilft natürlich dann, da das dann im großen Stil dann halt hinzubiegen. Wir haben auch vorgestellt, wie wir in unserem XDR-Bereich KI einsetzen, um auf der einen Seite die Events, die von unserem Endpoint Protection halt kommen, zu besser zu verstehen. Das heißt also, dass man als Technologe, als Administrator nicht hingehen muss und jetzt in die letzten Details halt reinkriechen muss, sondern da eine Zusammenfassung kriegt von der KI. Das und das ist schiefgegangen. Diese und jene Malware wurde entdeckt. Die ist jetzt im Allgemeinen nicht ganz so schlimm, aber man sollte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen treffen. Auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite dann auch automatisch Reports an Endkunden dann schreiben kann, um denen zu erklären, was da tatsächlich passiert ist. Also da die KI ganz klar dafür einsetzt, um die Menge an Endpunkten, die ein einzelner Techniker verwalten kann, dann zu erhöhen.
Ihr nehmt eine ganze Menge Arbeit ab als Admin. Finde ich ja toll, wunderbar. Die Frage, die mein Chef mir stellt, wenn ich da Admin bin, ja, wie schnell bin ich denn, wenn wir dieses System einsetzen, wenn wir da ein Backup haben und so weiter? Kannst du die auch so einfach beantworten, dass ich als Admin meinem Chef gegenüberstehe und sage, ha, die machen das, die Jungs, in 10 Minuten, oder?
Also jetzt Benchmarks in Bezug auf wie schnell oder langsam du deine Arbeit machst, haben wir jetzt noch nicht durchgeführt, logischerweise. Wir haben aber ganz interessante Zahlen gesehen, und zwar auch wieder halt in dem Partnerbereich, weil da reden wir halt über relativ großes Skalierung. Wir sehen also häufig, dass MSPs und MSSPs zum jetzigen Zeitpunkt so 250 Endpunkte, Server oder Laptops oder was halt auch immer, verwalten können als eine Person. Das ist schon mal eine ganze Menge und je nachdem, wenn man dann gewisse Automatisierungen halt noch mit reinfügt, kann man das auch schon mal auf 300 oder 350 erhöhen. Wir haben aber intern halt gesehen, dass es mit den Technologien, die wir halt anbieten, durchaus auch möglich ist, auf 500 oder mehr zu kommen. Das heißt also, ich kann jetzt nicht genau sagen, dass der einzelne Administrationsvorgang so viel kürzer oder länger ist. Ich kann einfach nur sagen, dass es einem einzelnen Techniker dann möglich ist, mit intelligenten Lösungen mehr Systeme zu verwalten, als es vorher möglich war. Und das bedeutet natürlich, dass ich dann als Techniker dann in der Lage bin, schneller zu skalieren. Ich kann schneller Neukunden dann halt auch als Firma dann aufnehmen, wenn ich in der Lage bin, mit der gleichen Anzahl von Technikern die doppelte Menge an Systemen zu verwalten.
Wollte ich gerade sagen, 250 bis zu 500 ist ja annähernde Verdopplung.
Richtig.
Also ziemlich genauso.
Richtig. Also da ist schon von der Skalierbarkeit eine ganze Menge drin und das basiert halt auf den verschiedenen Technologien, die wir einsetzen. Das ist Automatisierung, ganz klar super wichtig, dass man also da in der Lage ist, Systeme autonom oder semi-autonom agieren lassen zu können, ohne dass man da in jedes Ding einzeln selber reingehen muss. Und dann natürlich auch der Einsatz von KI, um bestimmte Prozesse halt zu beschleunigen oder vereinfachen. Was auch immer wieder spannend ist, ist, dass der Einsatz von solchen KIs dann halt auch durchaus dazu dienen kann, um Techniker, die vielleicht jetzt noch nicht ganz so viel Erfahrung haben, mit Problemen zu konfrontieren, die normal früher halt wesentlich erfahrenere Leute gebraucht haben. Das heißt also, ich kann einfach dadurch, dass ich das so ein Expertensystem halt einsetze, es ermöglichen, dass ich mit einfacheren Methoden halt an kompliziertere Probleme lösen kann.
Okay, klar. Ich habe noch so ein Thema bei dem Partnertag aufgeschnappt. Im Bereich Cybersicherheit setzt ihr auf integrierte Cybersecurity-Plattformen für MSP. Sag mal noch einen Satz dazu. Wie funktioniert das im Detail? Was habe ich davon?
Das ist ein spannendes Thema. Man muss jetzt noch mal so ein bisschen sich verdeutlichen, was ist EDR, was ist XDR, was ist MDR? Ja, also die normale EDR. Agiert halt auf dem Endsystem. Die ist in der Lage, halt nicht nur einfache Signaturerkennung wie die klassische Antivirus zu machen, sondern halt wirklich komplexe, heuristische Lösungen zu gestalten. Mit dem XDR binden wir das Ganze in ein größeres System ein, sodass das ganze Flotten von Systemen halt dementsprechend zentralisiert gemanagt werden können. Man spricht häufig auch vom Enrichment von bestimmten Events, die dann gegeben sind. Das heißt also, wenn irgendetwas auf dem Laptop passiert, zum Beispiel, weil der Endbenutzer den falschen Link geklickt hat, dann wird das Event an eine zentrale Plattform geschickt, die halt dann in der Lage ist, nicht nur diesen speziellen einzelnen Event zu sehen, sondern halt auch aus dem Directory rauszulesen können, was für ein Benutzer ist das, auf was für ein System ist der, wenn ein vernünftiges Asset Management dabei ist, dann noch vielleicht, was für andere Software ist auf dem System auch noch installiert, die möglicherweise gepatcht oder auch nicht gepatcht ist. Das heißt also, welche zusätzlichen Schwachstellen können sich da auftauchen? Und letztendlich die ganze Untersuchung, die im Security Operations Center früher mal stattgefunden hat und teilweise Stunden oder Tage gedauert hat, durch die entsprechende Automatisierung der XDR-Systeme dann dementsprechend in kürzester Zeit dann halt realisiert werden kann. Also das kann man heute bauen. Das ist jetzt nicht alles, wir haben jetzt nicht alle Komponenten dafür komplett bei Acronis. Da muss man gegebenenfalls auch noch mit den entsprechenden Orchestrierungsplattformen dann halt zusammenarbeiten. Aber das ist halt prinzipiell dann schon mal möglich. Und beschleunigt natürlich ungemein die Fähigkeit, ein entsprechendes System dann halt zu implementieren, was viel, viel, viel Zeit spart. Da kommen wir halt von den 250 auf den 500 Leuten dann ganz schnell. Und das MDR ist dann halt letztendlich die Managed-Version davon, also durch den Managed Service Provider, die darauf hinausläuft, dass diese Arten von Systemen nicht nur für ein Unternehmen oder für eine Abteilung gemacht werden, sondern halt unabhängig davon in verschiedenen Tenants, in verschiedenen Installationen für eine ganze Reihe von Kunden dann durchgeführt werden können.
Wir haben 4 Monate dieses Jahres hinter uns und blicken auf die nächsten 8. Nimm uns mal mit auf die Reise, die praktischen Empfehlungen für den Rest 2025, für die verbleibenden 8 Monate in diesem Jahr. Wo siehst du die größten Herausforderungen für Privatpersonen wie für Unternehmen? Worauf müssen wir uns einstellen?
Sag mal so, es kommt immer wieder auf die Standards zurück für Privatpersonen und Unternehmen, die Grundpfeiler halt aufrechtzuerhalten. Wir haben eine immer schnellere Proliferation von neuen Accounts und Services, Systemen, die halt häufig ein bisschen mit der heißen Nadel eingestrickt werden. Da halt die entsprechende Disziplin zu entwickeln, um das eben nicht jetzt mal auf die Schnelle zu machen, sondern halt wirklich grundsätzlich einzuführen, ist unendlich wichtig. Ich meine, ich denke, dass da die Einführung von Systemen, die automatisiert gewisse Dinge erfassen können, also ein Remote Management erlauben, ein gewisses Asset Management erlauben, wo man halt sehen kann, was dann halt teilweise reinkommt, dass das wichtig ist. Aber es kommt immer wieder auf die grundsätzliche Disziplin bei dem eigentlichen Management drauf an, um da die schlimmsten Sachen zu verhindern. Natürlich muss man halt sich ein bisschen gucken, wie das mit dem Technologie-Refresh aussieht. Wenn ich heutzutage noch auf einer Plattform sitze, die ein simples Antivirus macht, um meine Laptops zu schützen, dann kann ich das Ding auch ausschalten. Das ist letztendlich nur Verplemperung von Memory und Compute-Ressourcen. Also ich muss wirklich hinsehen, dass ich eine moderne Plattform habe, die in der Lage ist, da auch auf moderne Gefahren halt dementsprechend zu reagieren. Ich muss darauf achten, dass ich meine, wie wir so schön sagen, Defense and Death halt auch weiter ausbauen. Es geht also wirklich darum, dass man jetzt nicht nur sagt, okay, ich habe jetzt meine Firewall und ich habe mein Endpoint Protection, jetzt bin ich fertig, sondern halt wirklich auch hingeht, was mache ich in Bezug auf E-Mail, was mache ich in Bezug auf Cloud Security, was mache ich in Bezug auf Remote Management, Remote Security, was mache ich in Bezug auf diverse andere Dinge. Diese holistische Sichtweise auf das Gesamtsystem ist halt super wichtig. Und dann letztendlich immer wieder an die Endbenutzer rantreten. Man muss die entsprechenden Lösungen halt zusammenbringen, um ein Training zu machen. Man muss das Training auch ein bisschen interaktiv machen. Stichwort Phishing-Tests. Das heißt also, die entsprechenden Sachen halt rausschicken, um zu gucken, wie gut oder schlecht die eigene Mannschaft solche Sachen halt erkennt und dann dementsprechend die Schulung halt darauf anpassen. Das ist eine sehr dynamische Umgebung. Die eine Goldlösung dafür gibt es nicht. Man muss halt wirklich immer mehr darauf achten, dass man das Gesamtbild halt sieht und nicht nur auf Technologie achtet, nicht nur auf Prozesse oder nicht nur auf Leute achtet, sondern das Problem halt unter einem sehr, sehr ganzheitlichen Aspekt ziehen.
Den gesunden Menschenverstand nicht ausschauen.
Oh, absolut. Aber auch sich nicht ausschließlich auf den verlassen. Manchmal sind Checklisten extrem wichtig, weil der gesunde Menschenverstand vergisst dann doch der ein oder andere auch schon mal.
Gerald Beuchel, Chief Information Security Officer bei Acronis. Es war mir wieder ein inneres Blumenpflücken, mit dir diesen Podcast aufzuzeichnen, Gerald. Heise Meets. Ich hoffe, wir haben bald wieder das Vergnügen, hier im Rahmen dieser Reihe miteinander zu sprechen. Und ich bin sicher, du hast dann schon wieder irgendwas Neues ausgegraben, was man unbedingt beherzigen sollte,
oder? Jederzeit, ja. Wir können gerne auch mal irgendwann darüber reden, wie man Sachen richtig priorisiert, wie man Risiken und Sicherheitsgeschichten gegeneinander abwägt, weil es gibt ja auch Risiken außerhalb der Sicherheit. Und dann immer wieder die Frage, wie kann ich das entsprechend priorisieren? Das heißt, was ist wichtiger, was ist weniger wichtig? Das ist häufig ein ganz heißes Eisen, wenn man mit Vorständen, wenn man mit Aufsichtsräten spricht, was man da halt dementsprechend machen muss.
Teasing ist die Seele vom Programm, sagen die Radio- und Fernsehmenschen. Du hast jetzt wunderbar geteased. Ich freue mich auf die Fortsetzung bei Heise Meets mit Gerald Beuchelt. Herzlichen Dank, mein Lieber.
Danke, Matthias. Bis später.
Das war Heise Meets, der Entscheider-Talk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.